DCK Kompakt wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH und Medtronic GmbH.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Mara Götz und ich sitze hier heute mit dem Ben und wir sitzen hier heute gemeinsam als Moderatoren, weil wir über den Deutschen Chirurgenkongress 2024 sprechen wollen und euch eine kleine Zusammenfassung, einen kleinen Einblick geben wollen dessen, was da so in Leipzig passiert ist, auch für die, die vielleicht zu Hause bleiben mussten und für die, die im nächsten Jahr vielleicht kommen wollen. Ja, Ben, wie war's? Wie fandest du es? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Ja, ich glaube, also ich muss ja gestehen, ich bin ja als Orthopäde-Unfallchirurg, bin ich ja mehr eine Randgruppe bei dem Kongress manchmal. Und deswegen hatte ich mich vor allen Dingen, und das war ja auch ein wesentlicher Schwerpunkt vom Kongress, auf diese Nachwuchssitzung gestürzt. Da war ich auch zu ein, zwei Vorträgen eingeladen. Und da habe ich für mein Interview, aber auch für die Sachen, die ich besucht habe, einen Schwerpunkt gelegt. Und daraus würde ich auch gleich was präsentieren. Was war denn dein Eindruck, bevor ich anfange und einsteige?
Ja, ich hatte den Eindruck, dass es dieses Jahr sehr viel Neues gab, tatsächlich sehr innovative Ansätze, wie beispielsweise die Möglichkeit der Junior-Chairs, also als Junior-Vorsitzende, da werden wir, glaube ich, auch noch ein paar Stimmen dazu hören. Dann der DCK-Arena, diese Vortragsmöglichkeiten mitten in der Industrieausstellung, wodurch man natürlich super viele interessierte Passanten engagieren kann, bei den Vorträgen zuzugucken. Und aber auch neben diesem Thema Nachwuchs gewinnen, glaube ich, ganz groß auch die neuen Technologien im Rahmen der Future Corner. Also da hat man wirklich sehr viel Spannendes gesehen, von Hologrammen bis hin zu Virtual Reality Brillen, also Dinge, auf die man sich vielleicht in den nächsten Jahren in dem OP als Chirurgin freuen kann und gespannt sein kann. Und ich denke, das versuchen wir auch so ein bisschen mit unseren Einblicken und Interviews vom DCK wiederzuspiegeln. Oder hoffe ich, dass wir es widerspiegeln können.
Genau, und es ist ja das vielleicht noch so eine Art Disclaimer vorneweg. Das sind ja unsere persönlichen Eindrücke, was wir hier zusammengestellt haben. Hoffen aber natürlich trotzdem, dass es repräsentativ ist für das, was ihr eben auch spannend findet. Und wir haben es ja schon gesagt, ein Thema ist so ein bisschen Nachwuchs für die Chirurgie. Und deswegen fangen wir tatsächlich die Nachlese heute auch mal da an, wo quasi die Karriere losgeht, beim Medizinstudium nämlich. Wenn man so will, vielmehr beim Rahmen des Medizinstudiums, weil die Novellierung der Approbationsordnung, die liest man leider im Moment immer häufiger in der Zeitung. Das hat ehrlicherweise damit zu tun, dass der Prozess recht stockend voranschreitet und sich vor allen Dingen eben um Fragen dreht, zwar wie Gestaltung, das ist ja eine gute Frage, dass man die Inhalte ausdefiniert, aber eben auch Umsetzung und damit verbunden vor allen Dingen Personalisierung und Finanzierung. Und dann fliegt das Thema auch mal gerne von der Tagesordnung beim Bundeskabinett. Dann taucht es meistens auch in der Zeitung danach auf. Und also ist mein persönlicher Eindruck, aber wenn ich Masterplan Medizinstudium 2020 höre, das klingt für mich ehrlicherweise mittlerweile wie Stuttgart 21. Und damit wir das Ganze ein bisschen besser in den verschiedenen Facetten einschätzen können und weil das Thema einfach wichtig ist, haben wir uns diesmal zwei Gäste geschnappt, um das zu beleuchten. Und das ist einmal der Professor Rolf Detlef Trede, eigentlich Mannheimer, Heidelberger Neurophysiologe und hochdekorierter Schmerzforscher, aber der ist eben auch Präsident von der AWMF. Und damit natürlich für dieses Thema höchst interessant. Und er wird uns im Interview mit Stefan Freis den aktuellen Stand so ein bisschen einordnen. Und danach haben wir den neuen Privatdozenten Tobias Fritz, Orthopäde-Unfallchirurg, Freund von mir und eben auch Lehrbeauftragter der Unfallchirurgie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Und der muss das Ganze ja irgendwann umsetzen. Deswegen fanden wir auch quasi seine Perspektive dahingehend extrem interessant. Jetzt kommt aber zuerst das Interview mit Professor Trede. Viel Spaß.
Liebe Podcast-Freunde, ich komme gerade beim Chirurgenkongress aus einer Sitzung, wo es um perioperative Medizin und Akutschmerztherapie geht. Und ich habe Professor Trede mitgebracht. Professor Trede ist Neurophysiologe und Präsident derzeit der AWMF. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften und ihr kennt es wahrscheinlich. Das ist die Institution in Deutschland, die maßgeblich unsere Leitlinien mitbestimmt und organisiert. Erstmal herzlich willkommen, Professor Trede. Schön, dass Sie da sind.
Ja, es hat mir sehr gefallen, bei der Sitzung zu sein. Die AWMF moderiert ja nur die Leitlinienerstellung und erstellt werden die Leitlinien von den Fachgesellschaften. Bei der peripartiven Schmerztherapie fand ich jetzt sehr schön zu sehen, was die Chirurgen dabei für eine Rolle spielen. Ich kenne sonst mehr die Anästhesisten und ja, habe mich sehr gefreut, dass es sehr interessierte Kolleginnen und Kollegen gibt und dass ihr Fach da zusammen mit der Anästhesie das Ganze im Blick hat.
Ja, das ist uns eine Herzensangelegenheit unter dem Motto, Chirurgie ist mehr als operieren. Das ist so unser Leitspruch, dass wir uns um perioperative Probleme beschäftigen. Heute will ich mit Ihnen aber über ein ganz anderes Thema sprechen. Mhm. Es geht um die Approbationsordnung. Da haben Sie kürzlich ein klares Statement abgegeben und vielleicht wollen wir das kurz besprechen. Was ist bei Ihnen im Moment oder wo sehen Sie das Problem mit der Approbationsordnung?
Das Problem wurde manifest, als im Herbst letzten Jahres durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts klar wurde, dass auch die Mittel des Bundes nicht unendlich vergrößert werden können. Und dem vorangegangen war eine Analyse der Länder zu der Reform der Approbationsordnung, dass die teuer wird. Und die Länder hatten vor 3 Jahren oder 4 Jahren gefordert, es müssten dann Bundesmittel zugeschossen werden. Und wir hatten bis zum letzten Herbst noch so ein bisschen die Vorstellung, dass wenn entsprechend Mittel des Bundes dazukommen, man diese relativ komplexe Reform durchsetzen könnte.
Die ist ja, die Approbationsordnung, wie alt?
Die aktuell gültige Approbationsordnung ist zwar von 2002, aber sie ist inzwischen 15 Mal reformiert worden. Zuletzt vor wenigen Jahren, als klar wurde, dass man infolge der Covid-19-Pandemie den öffentlichen Gesundheitsdienst auch im Studium unterbringen soll. Ja, ja. Und das war sehr einfach möglich. Das steht jetzt einfach in der Approbationsordnung drin und ist gültig, ich glaube, seit Herbst letzten Jahres.
Und wie kann man es jetzt verbessern?
Ja, der Ausgangspunkt für uns war der, dass wir uns dann auch am Tag der Hochschulmedizin, hatten wir da mehrere Gespräche geführt, überlegt haben, ob wir weiter warten sollen mit der Studienreform auf eine neue Ausbildungsordnung. Und wir haben uns dann gefragt, welche Dinge könnte man verbessern ohne eine Veränderung der Ausbildungsordnung und welche Dinge benötigen eine Veränderung der Ausbildungsordnung. Und der Prozess ist noch am Laufen, aber es ist erstaunlich, wie viele Verbesserungen tatsächlich praktisch möglich sind, ohne dass man eine Veränderung der Ausbildungsordnung vornimmt.
Was ist denn so Ihr Traum, wenn man daran denkt, wir wollen das mal konsolidieren, besser darstellen, den Leuten irgendwie das Gefühl geben, dass wir in eine moderne Ausbildung rutschen?
Ich denke, letztlich ist das ein kontinuierlicher Prozess. Also man macht nicht einmal eine neue Ordnung und dann ist alles gut, sondern man gewinnt ja jedes Mal neue Erkenntnisse. Also als der Masterplan aufgestellt wurde, hat niemand gedacht, dass wir eine Pandemie haben werden mit irgendwelchen Lockdowns. Und jeder hat gedacht, das sind sehr verknöcherte alte Herrschaften in den Gesundheitsämtern, bis man gemerkt hat, wie moderne Strukturen da nötig sind. Insofern denke ich, ist mein Traum eine kontinuierliche Studienreform und die Aufgabe der Approbationsordnung ist, das zu ermöglichen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wo stehen wir jetzt? Ich bin ja auf der Mannheimer Medizinischen Fakultät und wir sind schon stolz darauf, dass wir einige Dinge reformiert haben. Und es gibt 2 Beispiele, die ich gerne nennen möchte, wenn ich darf. Das eine braucht überhaupt keine neue Approbationsordnung und das andere geht letztlich nicht ohne eine neue. Ja. Fangen wir mit dem ersten an. Aus Sicht der AWMF ist ja wichtig die Wissenschaftskompetenz aller Ärztinnen und Ärzte. Und das steht im NKLM drin, sodass man denken könnte, wir brauchen jetzt eine neue Approbationsordnung. Tatsächlich haben chirurgische Kollegen, Herr Obertacke in Mannheim, gesagt, wir machen das jetzt mal und haben einen Querschnittsbereich umbenannt. Ja. Das ist laut Approbationsordnung von 2002 erlaubt. § 24.2 steht es drin. Und das machen wir seit 10 Jahren. Es geht, also, diese Wissenschaftskompetenz kann man vermitteln. Das andere Beispiel, auf Mannheimer Modell, Quartalisierung des praktischen Jahres, damit die ambulante Medizin oder Hausarztmedizin oder beides mehr Breite erfährt. Dazu bräuchte man schon eine Änderung der Approbationsordnung. Wir haben es über den Modellstudienplatzparagrafen gemacht, aber das ist eigentlich nicht zukunftsweisend, weil das Modell soll ja ein Modell für alle hinterher sein. Ja. Im Moment machen alle Modelle nur für sich selbst und wir auch. Insofern glaube ich, gibt es einige Dinge, wo man schon vom BMG Aktivität braucht, aber die Studienreform an sich ist Aufgabe der Fächer und der Fakultät.
Okay. Herr Trede, ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist irrsinnig viel kondensierte Information gewesen, die ich aber sehr gut rübergebracht empfinde. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Genießen Sie den Rest des Kongresses.
Das werde ich auf jeden Fall.
Wunderbar. Bis bald. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, wirklich spannendes Interview. Und ich finde, mit einer extrem guten Einsortierung des Themas und eben auch den entsprechenden Hintergründen. Und jetzt drehen wir die Sichtweise so ein bisschen hin, wie gesagt, zu einem Lehrbeauftragten, der das Ganze, wenn es denn irgendwann kommt, umsetzen muss. Und deswegen jetzt das Interview mit Herrn Fritz. Wie gesagt, da wir beide uns schon sehr lange kennen, er ist Tobi.
Hi Tobi, neue Approbationsordnung. Drei Worte, woran hängt es eigentlich?
Personalressourcen, Finanzierung, Räumlichkeiten, das durchzuführen.
Jetzt stehen wir ja hier, wir sind an dem Prozess ja nur mittelbar beteiligt. Du bist aber ja Lehrbeauftragter bei euch, einer großen deutschen Universitätsklinik. Aus deiner Sicht, wie könnte man den Prozess zu einem guten Ende führen und was sind für dich so die Schlüsselpunkte, wo du sagst, so müssten wir es machen, dass es läuft?
Zum einen brauchen wir eine Sicherheit, dass wir wissen, was soll jetzt wirklich umgesetzt werden, wie soll diese Struktur dann wirklich aussehen. Wenn diese Struktur bekannt ist, kann man dann auch das Konzept erarbeiten, da wir ja ein komplett neues Curriculum im Endeffekt erarbeiten müssen innerhalb der ganzen Fachdisziplinen. Dann ist es wichtig, dass wir es hierbei schaffen müssen, die chirurgischen Fächer auch weiter sichtbar zu halten, dass wir ganz klar sagen können, dass es eben nicht alles in einer generalisierten Medizin aufgeht, sondern es weiterhin die Fachdisziplinen eben auch in der Sichtbarkeit behalten. Wir müssen und wir werden das nur schaffen können, wenn wir gemeinsam in den Fächern im Endeffekt diese Synergismen schaffen, sowohl bei den Prüfungen als auch bei den Prüfungsvorbereitungen oder den Lehreinheiten. Da sehe ich auch Chancen. Denn ich glaube, man kann sehr, sehr gut interdisziplinäre Lehre gestalten, auch Randbereiche mit hineinnehmen, die vielleicht bisher noch gar nicht im Curriculum so richtig vorhanden waren, wie Gender Medicine und Ähnliches. Und genau diese Themen muss man angehen, aber man muss halt wissen, was genau gefordert ist, um es eben lösen zu können. Und das Nächste ist, wenn ich weiß, was gelöst werden soll, kann ich erst anfangen zu planen, Personal dafür bereitzustellen. Denn das muss ich ja auch erstmal akquirieren, gegebenenfalls Stellenkontingente anpassen. Dann eben mit diesem Personal auch das Lehrangebot erarbeiten, dass es auch umgesetzt werden kann. Und auch die müssen ja dann wissen, wie es funktioniert. Und nicht neben Personal brauche ich natürlich wahrscheinlich auch noch Räumlichkeiten. Ich brauche Simulationsressourcen. All diese Dinge sind aufwendig zu beschaffen. Mit einem entsprechend langen Prozess, den man im Vorfeld dafür braucht. Gelder müssen dafür wahrscheinlich rekrutiert werden. Das heißt, je früher ich weiß, was ich tun muss, desto früher kann ich starten und desto schneller können wir mit der Reform, die dringend notwendig ist, starten.
Planungssicherheit und deswegen muss man was tun. Ich finde, du hast ja auch so ein bisschen die Lösung schon mitgegeben, uns allen auf den Weg, wo wir sich eben gemeinsam zusammenfinden und da absprechen. Das ist ja immer auch ein Problem. Jeder will natürlich ein Stück vom Kuchen. Wir sind all diesen Sachen, wie gesagt, nicht beteiligt, aber ich glaube, da muss man wirklich die Ausbildungsinteressen in den Vordergrund stellen, die persönlichen Interessen zurückstellen. Ich glaube, alle gemeinsam, letztlich wollen wir das Gleiche, dass wir gut ausgebildete Medizinstudierende haben. Und deswegen bleibe ich Optimist. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber man kann es schaffen. Glaubst du das auch?
Wir werden es auf jeden Fall schaffen. Wir müssen es auch schaffen, denn im Moment haben wir gute Ansätze. Wir machen ja keine schlechte Lehre, aber ich denke, wir können sicherlich noch die Innovation für die nächsten 20, 30 Jahre mit rein.
Sehr gut. Danke dir, Tobi.
Ja, cool. Thema mit noch unklarem Ausgang. Ich würde ehrlicherweise auch gar nicht so wirklich spekulieren wollen, wie das Ganze weitergeht, vor allen Dingen nicht den zeitlichen Ablauf. Ich glaube aber, die entsprechenden Appelle, die es in beiden Gesprächen gab, die kann man sehr gut so stehen lassen. Und ehrlicherweise meine Hoffnung ist, dass diese gehört werden. Einmal natürlich, weil wir gerne Hörerinnen haben und Follower und Followerinnen natürlich auch, aber eben auch, damit es gehört wird und auf einen fruchtbaren Boden fallen kann. Das wäre uns ganz lieb. Und das ist erstmal das Thema Approbationsordnung. Jetzt gebe ich aber wieder an Mara ab, denn jetzt dreht sich alles um den ersten Kongress und den ersten Vortrag und den ersten Vorsitz. Lots of first. Mara.
Ja, ich denke, das ist die perfekte Überleitung, nachdem es sozusagen um die Approbationsordnung geht, also das Ende des Studiums. hat Herr Datter oder Privatdozent Dr. Datter der Uni Köln sozusagen das Studentenforum mitorganisiert. Und er ist unser erster Interviewpartner zum Studentenforum. Also was gibt es für Studenten auf dem Deutschen Chirurgenkongress zu sehen und zu erleben? Dies wird gefolgt sein mit dem ersten Vortrag von Frau Dr. Willis, einer ja, jungen Nachwuchswissenschaftlerin, jungen Medizinerin, die das erste Mal einen Vortrag hier hält in diesem ja doch recht großen Auditorium, also mit viel, sicherlich viel Aufregung verbunden, zum Thema perioperative Medizin und Darmvorbereitung, ein Thema, das sicherlich immer wieder stark diskutiert wird, gerade auch in der Viszeralchirurgie.
Ja,
Und
bei uns auch. Total.
erstaunlich, ja? Aber
Ah, Wahnsinn.
ist auf jeden Fall ein nie mehr, also ein ist nie abschließend beantwortet, scheint mir so. Und deswegen denke ich von aus zweierlei Sicht ein ganz spannendes Interview, eben weil es nicht nur um den ersten Vortrag geht, sondern eben auch um ihre Inhalte, die sie da vorstellt und diskutiert und die tatsächlich jetzt auch gerade wieder in den Leitlinien neu adaptiert wurden. Und das letzte Interview ist eins, das mir ganz persönlich ganz besondere Freude bereitet hat mit meiner Kollegin Frau Dr. Schewe, auch Simone in dem Interview genannt, weil wir uns eben auch beruflich kennen, zum Thema Junior Chair. Also wie ist es das erste Mal, eine Vorsitzende, ein Vorsitzender bei so einer Session zu sein, zwischen möglicherweise auch schon sehr erfahrenen Persönlichkeiten? Und auch eine Erfahrung, die ich dieses Jahr selber gemacht habe und deswegen diese Aufregung mit ihr sehr gut teilen konnte und das für mich selber ein ganz aktuelles Thema war. Also viel Spaß beim Reinhören in das erste Interview mit Herrn Privatdozent Dr. Datter.
So, hi, hier ist Antonia. Ich bin gerade hier mit Herrn Dr. Datter. Herr Datter ist Privatdozent, Lehrkoordinator und Oberarzt an der Klinik für Viszeralchirurgie an der Universitätsklinik Köln. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Datter, Sie haben das Studentenforum hier auf dem Deutschen Chirurgiekongress maßgeblich mitgestaltet. Können Sie einmal kurz erklären, was das ist?
Das Studenten- bzw. Studierendenforum ist quasi die Plattform hier am Deutschen Chirurgenkongress für Studierende, dass sie eine Anlaufstelle haben, um auch den ersten Kontakt im besten Fall oder vielleicht den zweiten mit der Chirurgie zu haben. Und hier dann auch nicht so Kontaktangst zu haben und direkt mit Expertinnen und Experten sprechen können. Und hier im besten Fall auch Kurse und auch entsprechend dann auch die Vorträge dann miterleben können.
Und was sind das beispielsweise für Kurse und Vorträge, die die Studierenden hier hören können?
Wir haben zum Beispiel jetzt aktuell gerade die Vorlesung gehabt oder die Vortragsreihe bezogen auf verschiedene Aspekte aus der Chirurgie, was gehört zur Chirurgie, welche Bereiche sind in der Chirurgie, was kann man eigentlich auch in der Chirurgie erreichen. Speziell auch eine Vorlesung gehabt für die Studentinnen, wie man als Chirurgin, als Kommende vielleicht tatsächlich Karriere machen kann, beziehungsweise seine Ziele erreichen kann, sodass man eigentlich ein gutes Portfolio hat, was Chirurgie eigentlich bedeutet.
Okay, und wie kann ich mich für dieses Studierendenforum anmelden?
Letztlich können sich alle Studierenden anmelden, natürlich im Vorhinein. Da gab es auch eine Anmeldefrist, aber grundsätzlich ist es für jeden möglich, sich anzumelden und auch Kurse dann zu machen, wobei die Kursplätze natürlich auf eine gewisse Zahl begrenzt sind, damit wir auch gutes Teaching machen können.
Herr Dr. Datter, finden Sie es generell förderlich für Studierende schon auf Kongresse zu gehen? Ist es empfehlenswert?
Unbedingt. Und ehrlicherweise habe ich das damals als Student nicht gemacht. Aber letztlich muss man sagen, gibt es insbesondere für Studierende so viele Möglichkeiten, hier den Chirurgenkongress kennenzulernen, den Chirurgiekongress, weil zum Beispiel auch erstens der umsonst ist, also man muss keine Gebühren zahlen, sodass man immer Möglichkeiten hat, hier alles sich anzugucken. Und natürlich dann informativ sich hier alles anhören kann und natürlich auch Expertinnen und Experten treffen kann, persönlich treffen kann, die man dann auch, mit denen man dann auch sprechen und dann auch von den Erfahrungen profitieren kann.
Also Sie sagen ja, es ist definitiv empfehlenswert als Studierende auch.
Man sollte es machen und es ist definitiv empfehlenswert. Ja.
Sehr schön. Wird es nächstes Jahr auch wieder ein Studierendenforum geben?
Es wird es geben und wir versuchen das auch weiter auszubauen. Und letztlich ist es auch so, dass gerade dieser Bereich am Wachsen ist, weil natürlich auch die Chirurgie irgendwo Nachwuchsmangel hat. Und wir insbesondere die Studierenden davon überzeugen wollen, dass das wirklich ein fantastisches Fach ist, wofür es sich auch zu arbeiten lohnt.
Sehr schön. Ganz herzlichen Dank für das Interview und ja, schönen Kongress Ihnen noch.
Danke. Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Surgeon Talk-Freunde, wir kommen gerade aus einer ganz coolen Sitzung. Das war die Perivis-Sitzung. Und bei der Perivis-Sitzung ging es um perioperative Maßnahmen in der Medizin. Also nicht nur ums Operieren selber, sondern die ganzen Geschichten, die da drumherum sind. Und neben mir steht Maria Willis. Maria Willis ist im 6. Ausbildungsjahr an der Chirurgischen Uniklinik in Bonn und hat den ersten Vortrag dort gehalten. Und da ging es um ein Thema, das wir schon seit Jahren immer wieder besprechen. Aber jetzt ist es mal evidenzbasiert dargestellt worden. Was heißt das? Es hat eine große Studie gegeben, es hat eine neue Leitlinie gegeben, die heißt die POMGAD-Leitlinie. Und da hat Maria das ganze Management gemacht und auch ein wesentliches Kapitel geschrieben. Und wir sprechen über Darmvorbereitung vor Dickdarm- oder Darmchirurgie. Was war das Wesentliche, Maria, was du heute gesagt hast?
Erstmal vielen Dank, dass ich Teil des Podcasts sein darf. Das Wesentliche ist eigentlich, dass eine rein mechanische Darmvorbereitung, die über viele Jahre Standard in Deutschland war, eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist und dass das nicht durchgeführt werden sollte und dass eine Darmvorbereitung, wenn dann in Kombination mit einer oralen Antibiose durchgeführt werden soll und dass tatsächlich die kombinierte mechanische und orale antibiotische Darmvorbereitung einen Nutzen hat und die Anastomoseninsuffizienzen und auch die Surgical Side Effects senken kann.
Okay, das heißt also, wenn wir am Darm operieren, müssen wir ja so eine Art Vorbereitung treffen, das kennen wir. Und wir ändern es jetzt dahingehend, dass wir bei allen Patienten das machen oder ist das nur für bestimmte Patienten sinnvoll?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Die ist tatsächlich evidenzbasiert nicht gut zu beantworten. Ja. Man weiß ja, dass im rechten Kolon die Stuhlbelastung weniger ist als im linken Kolon oder Rektum. Das heißt, es gibt Überlegungen, dass man sagt, okay, Darmvorbereitung nur im linken Kolon. Evidenzbasiert kann ich die Frage nicht beantworten, weil es einfach keine Daten gibt. Die Studien berichten die Daten, die separat für rechtes und linkes Kolon. Das wäre super interessant. Hoffentlich wird das in Zukunft gemacht. Es gibt Daten separat fürs Rektum. Die sagen, im Rektum ist es definitiv sinnvoll. Man soll es machen. Jetzt einzelne Daten nur fürs rechte Lungenkolon gibt es leider aktuell nicht, dass man die angucken könnte.
Also das Beste, was wir machen demnächst, ist, wir spülen und geben ein Antibiotikum.
Richtig, wir machen die Kombination aus beidem.
Und dann wurde, und das fand ich jetzt sehr interessant, darüber gesprochen, was für ein Antibiotikum nehmen wir denn da? Und das ist gar nicht so einfach, ne?
Ja, das ist auch, alle Studien haben verschiedene Protokolle und machen unterschiedliche Dosierungen Wirkstoffe. Die beste Evidenz gibt es eigentlich für eine Kombinationstherapie von einem Aminoglykosid, entweder mit Metronidazol oder Erythromycin. Und bei den Aminoglykosiden wurden in Studien vor allem Neomycin oder Kanamycin verwendet.
Ja, also was machen wir jetzt, wenn wir morgen wieder zurück in die Klinik gehen und unsere Apotheker befragen, gib mir mal Neomycin?
Das ist, wie wir es in Bonn gelöst haben. Ja. Wir haben mit der Apotheke gesprochen, dass wir 1 Gramm Neomycin bekommen. Das ist dann in so kleinen Fläschchen als Pulver. Das wird von der Pflege mit Wasser aufgefüllt, dass die Patienten eine Trinklösung haben. Dann bekommen die 3x1 Gramm Neomycin nach der Darmvorbereitung, weil sonst spült man ja alles wieder raus. Das heißt, Patienten kriegen vormittags das Abführmittel für die Darmvorbereitung und dann in 3 Einzelgaben über den Tag verteilt 1 Gramm Neomycin in Kombination. Wir nehmen Metronidazol in Tablettenform. Auch da gab es jetzt ein bisschen Lieferengpässe. Wir nehmen eigentlich die 500 Milligramm Tabletten. Die waren teilweise nicht lieferbar. Dann haben wir mal 400 genommen. Aktuell sind nur die 250 Milligramm Tabletten lieferbar. Das heißt, man muss immer so ein bisschen gucken, ein bisschen anpassen. Ja. Das ist leider heutzutage so. Aber das ist, wie wir das handhaben.
Aber es ist eine klare Handlungsempfehlung. Das tut gut. Das war in der Sitzung an anderen Stellen nicht so klar. Bei dir war es sehr klar. Vielen Dank, dass du da warst, dass du jetzt mit mir zusammen sprechen konntest. Wir sehen uns an anderer Stelle. Du hast eine super Arbeit geleistet für die POMGAD-Leitlinie. Und ich denke mal, wir werden irgendwann nochmal einen Podcast über ein anderes Thema machen. Vielen Dank erstmal.
Vielen Dank. Ich freue mich auf den nächsten Podcast.
Alles Gute. Tschüss, meine Liebe.
Nachdem wir jetzt mit Frau Dr. Willis über den ersten Vortrag gesprochen haben, ist es ganz spannend, aus meiner Sicht mal die Perspektive zu wechseln. Als Vortragender denkt man ja immer, es geht denen besser, die vorne sitzen, also den Vorsitzenden, aber vielleicht geht es denen gar nicht so viel besser oder vielleicht ist es für die mindestens genauso aufregend. Also eine Frage, die ich mit Frau Dr. Schewe oder Simone Schewe vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf diskutiert habe.
Ja, hallo, ich sitze hier heute beim BCK 2024 mit Frau Dr. Schewe oder Simone Schewe, meine Kollegin aus Hamburg, die zum ersten Mal eine Junior-Chair-Position bekleidet hat. Wie war es für dich? Wie war das, Junior Chair zu sein?
Ja, hallo Mara. Es war sehr, sehr schön, sehr aufregend. Ich hatte mich jetzt vor einem halben Jahr davor beworben. Und wenn man vorher schon ein paar eigene Vorträge gehalten hat, ist man doch sehr aufgeregt, dann mal die andere Seite begleiten zu dürfen.
Ja.
Ja, aber es hat gut geklappt und es hat sehr Spaß gemacht.
Und wie hast du dich vorbereitet auf diese Junior Chair Position?
Ich habe mich mir vorher natürlich die Vortragenden angeschaut. Teils gab es schon bei Studien, die vorgestellt wurden, natürlich Abstracts, die ich mir angucken konnte. Oder wenn es keine gab, habe ich mir zumindest angeschaut, was die Vortragenden sonst so gemacht haben. Mhm. Aber ja, und sonst natürlich zu den Themen, zu denen ich Vorsitzende war, mich ein bisschen informiert, dass ich auch dann zumindest schlaue Fragen stellen konnte.
Okay, und wenn jetzt jemand dich fragen würde, so von den jüngeren Kollegen, würdest du das prinzipiell empfehlen, so eine Junior-Chair-Position zu bekleiden oder aufgrund von, was weiß ich, Aufregung oder sowas, sagen sie, nee, das mache ich nie wieder.
Ja, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es ist definitiv was anderes. Natürlich war jetzt die Aufregung ein bisschen anders, weil man sich eben dann doch nicht ganz so gut darauf vorbereiten kann, wie wenn man einfach einen Vortrag hält und das Thema sehr gut kennt. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, eben auch mal, um das mitzuerleben, wie es auf der anderen Seite ist. Und vielleicht hat man ja irgendwann dann auch mal die Ehre, so eingeladen zu werden. Dann hat man es zumindest schon mal gemacht.
Ja, sehr gut. Ich habe jetzt ein schönes Schlusswort. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Jahr.
Ja, ich finde ganz spannende Beiträge und ich glaube, also bei mir ist es auch noch nicht so lange her, dass ich den ersten Vorsitz hatte und da kann man sich doch gut dran erinnern. Deswegen fand ich das einen sehr guten Beitrag, weil sonst erster Vortrag hat man immer mal wieder, hatten wir auch schon mal bei der Nachlese drin, aber erster Vorsitz ist doch nochmal eine ganz andere Perspektive. Und jetzt kommen wir zur nächsten Perspektive und wir hatten ja schon von Ravi Datta gehört, der aus organisatorischer Sicht quasi das Studierendenforum vorgestellt hat. Und jetzt wollen wir aber auch mal von einer Studierenden hören, die beim Forum war. Und dafür redet unsere neueste Surgeon-Talkerin Antonia, die ersetzt den lieben Avi von jetzt ab. An der Stelle ganz liebe Grüße an Avi, den wir natürlich vermissen, bestimmt auch von Mara.
Ja.
Und Antonia spricht mit einer Teilnehmerin beim Forum, der Alessia. Und hier wird auch das Thema Chirurgin sein angesprochen. Deswegen paaren wir dieses Interview mit einem weiteren Interview mit Dr. Carolina Vogel. Sie ist nämlich Chirurgin und Chirurgin. Die ist nämlich Chirurgin bei uns an der Klinik, aber eben auch im Verein die Chirurginnen tätig. Deswegen haben wir die beiden zusammengefasst. Jetzt kommt aber erstmal Antonia mit Alessia, Antonias erster Podcast bei uns übrigens. Viel Spaß.
Liebe Search and Talker, ich bin gerade hier mit Alessia. Alessia ist Medizinstudentin im 8. Semester und ist extra hergereist aus Berlin, um heute hier teilzunehmen. Hi Alessia.
Hi, freut mich.
Wie gefällt es dir hier auf dem BCK?
Sehr gut bisher. Ich bin heute angereist und habe mir schon ein paar Vorträge angehört. Und genau, also man hat hier sehr viele Einblicke. Verschiedene Disziplinen. Also gefällt mir sehr gut.
Ist das dein erster Kongress?
Tatsächlich nicht. Ich war schon auf anderen Kongressen und letztes Jahr auf dem Chirurgie-Symposium am Benjamin Franklin.
Das heißt, würdest du sagen, dass Studenten von Kongressen generell auch schon profitieren können?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde alle Studenten dazu motivieren, auf Kongressen zu gehen, wenn ein bestimmtes Fach jetzt irgendwie ein besonderes Interesse ist, aber auch generell einfach, um sich einen Einblick in verschiedene Disziplinen zu schaffen und auch interessante Menschen kennenzulernen, Connections zu knüpfen.
Ja, ist ja auch super wichtig. Und bist du persönlich interessiert an der Chirurgie?
Ja, auf jeden Fall. Also seit Beginn des Studiums schon. Bin davon nicht abgekommen von der Entscheidung eigentlich. Also allgemein bis zur Chirurgie ist gerade so, was mich sehr begeistert.
Ist ja auch immer wieder ein Thema mit den Arbeitsbedingungen in der Chirurgie, dass die Studenten beklagen, dass die Arbeitsbedingungen zu schwer sind und deswegen auch vielleicht eine Angst haben, in die Chirurgie zu gehen. Kennst du solche Gedanken?
Ja, ich teile die Sorgen auf jeden Fall, besonders als Frau. Wie ich später mein privates Leben vereinbaren kann, mit dem Beruf und auch mit Karriere eventuell. Und ich denke halt auch, dass die Chirurgie an sich weiblicher wird, was gut sein kann für uns später, weil dann den Frauen mehr entgegengekommen werden kann. Aber ich denke auch, dass die ältere Generation in der Chirurgie langsam diese verlässt und dann auch die neue kommt und die sich einfach bewusster ist, was wir für Sorgen haben. Und dass man mit dem Work-Life-Balance und so ein bisschen mehr berücksichtigen wird, auch durch die ganzen Medizin-Workshops und Genau, also ich denke, da wird sich auf jeden Fall was ändern. Also bin ich guter Hoffnung.
Also hast du das Gefühl, dass die Kliniken auch verstehen, dass sie hier die Pinguine ändern müssen?
Ja, auf jeden Fall. Einfach um auch mehr Leute anzuziehen, also auch mehr Studenten anzuziehen, in die Chirurgie zu kommen. Also deswegen muss sich da auf jeden Fall irgendwas ändern. Aber Chirurgie bleibt Chirurgie. Also man muss trotzdem.
Auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Kein einfaches Fach, aber natürlich kann man.
Übung macht ja den Meister, weiß man ja.
Ja, nee, auf jeden Fall. Lieber Alessia, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche weiter noch ganz viel Erfolg auf dem
BZK. Danke dir.
Und viel Spaß noch.
Mir hat besonders gut gefallen, wie der Spruch kommt, Chirurgie ist Chirurgie. Denn da habe ich mir sofort eine kleine Notiz gemacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und den will ich hier auch ganz bewusst, ganz positiv aufnehmen in dem Kontext. Das heißt für mich nämlich immer, das Fach ist gut, aber wenn es irgendwie Unzufriedenheit oder abschreckende Momente gibt, dann haben die im allermeisten mit den Rahmenbedingungen zu tun. Das ist ehrlicherweise auch das, was ich bei mir selber merke. Ich gehe eigentlich sehr gerne arbeiten und manchmal bin ich trotzdem ein bisschen grummelig und das hat dann selten was mit der Chirurgie zu tun, sondern immer mit den Rahmenbedingungen, die es dazu gibt. Und deswegen auch immer diese leidige Arbeitszeitdiskussion. Selten ist die reine Zeit das Problem. Ja? Wenn ich in der Zeit was Vernünftiges mache, dann bin ich glücklich. Wenn ich in der Zeit Administrativkram mache, dann ist das frustrierend und ehrlicherweise für mich immer unverständlich, weil es für die Häuser ja auch teuer ist, wenn ich das mache. Also jetzt nicht, dass ich ein horrendes Gehalt beziehe, aber sagen wir mal, es ist ja nicht meine ureigenste Tätigkeit und da könnte man sicherlich mehr Zeit für die Patientenversorgung durch Organisation freiräumen. Und beim Operieren hingegen, da schaue ich selten auf die Uhr, außer wenn ich irgendwie überziehe. Ne? Und das ja dann
das
auch nicht.
Das ist mir ganz genauso. Und da verfliegt die Zeit eher.
Richtig. Und das unterstreicht auch nochmal Dr. Carolina Vogel im zweiten Interview und spricht eben auch über die Chancen, die die Häuser haben, wenn sie attraktive Rahmenbedingungen bieten. Und deswegen Interview ab.
Ja, hi, hier ist Antonia nochmal. Ich bin gerade hier mit Dr. Carolina Vogel. Carolina ist Weiterbildungsassistentin im zweiten Lehrjahr an der WG-Klinik in Tübingen in der Unfallchirurgie. Carolina, das ist ja eine Disziplin in der Medizin, die schon sehr männerdominiert ist. Wie bist du in die Unfallchirurgie gekommen?
Ja, für mich war klar, dass ich immer Chirurgie machen möchte. Über das ganze Studium eigentlich hat es mir am besten gefallen und fand ich die Interdisziplinarität, die Chirurgie bietet, ganz wundervoll, super spannend. Viele Jahre habe ich gedacht, ich werde Viszeralchirurgin, habe auch promoviert in dem Bereich und habe dann mein praktisches Jahr in der Orthopädie gemacht, mein Wahlterzial, das ich damals eher wie ein Pflichtterzial zunächst angeführt hatte. Aber ja, das war total super. Dann habe ich noch mein chirurgisches Terzial an der Unfallchirurgischen Klinik an der Uni Bonn gemacht. Es hat mir so gut gefallen, dass ich mich dann nochmal umentschieden habe im Studium und mich für die Unfallchirurgie entschieden habe.
Sehr schön. Und hattest du bei diesem ganzen Prozess weibliche Vorbilder, die dich ermutigt haben, auch in die Chirurgie oder speziell in die Unfallchirurgie zu gehen?
Tatsächlich ist es ja so, dass Frauen in der Chirurgie, in allen chirurgischen Disziplinen, sehr stark unterrepräsentiert sind. Und so ein richtiges Vorbild hatte ich lange nicht, was dazu geführt hat, dass ich auch teilweise sehr entmutigt worden bin, Chirurgie überhaupt zu machen. Gerade so im Rahmen der Dissertation und von Formulaturen ist mir sehr stark davon abgeraten worden, insbesondere natürlich von männlichen Ärzten. Und das hat dazu geführt, dass ich den Chirurgen beigetreten bin. Und bevor ich dann Internistin wurde, habe ich mich dem Verein angemeldet und habe mich ausgetauscht mit Ärztinnen, die in der Weiterbildung sind, aber auch Oberärztinnen und Chefärztinnen, die einfach ein gutes Beispiel abgegeben haben, wie ein Karriereweg als Chirurgin aussehen kann. Und bin da ganz dankbar, dass ich da guten Einfluss bekommen habe, sodass ich jetzt in der Unfallchirurgie bin.
Kannst du noch einmal kurz für die Zuhörer erklären, was der Verein ist,
die Chirurginnen? Die Chirurginnen ist ein sehr junger Verein, ist 2021 gegründet worden von wenigen Chirurginnen, die das Ziel haben, Frauen in der Chirurgie sichtbarer zu machen, gewisser Art auch ein Mentoring-Programm betreiben, das ganz fruchtbar ist und einen super Einstieg und Unterstützung für junge angehende Chirurginnen bieten kann und zudem auch natürlich Themen vertritt wie Vereinbarkeit, wie die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, die aber im Übrigen natürlich kein Frauenthema sind, sondern Frauen und Männer gleich betreffen.
Kannst du noch einmal erklären, warum das Thema Frauen und Männer gleich betrifft?
Ich sag da immer ganz polemisch, Eltern sein, das betrifft Frauen und Männer.
Und wenn wir uns wünschen, in gleichberechtigten Beziehungen zu leben, dann betrifft Kindererziehung, wenn das denn gewünscht ist oder wenn man das so möchte, betrifft es Männer und Frauen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ein Frauenthema ist, sondern gerade mit der Generation, die jetzt nachrückt in die Chirurgie, in die chirurgischen Fächer, wird das immer mehr zum Thema werden. Und natürlich auch zur Arbeitsplatzattraktivität, Arbeitgeberattraktivität beisteuern, wenn wir diese Vereinbarkeit vom beruflichen Kontext und Privatleben besser und einfacher gestalten können.
Absolut, da kann ich dir nur recht geben. Carolina, ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche noch ganz viel Erfolg auf dem DCK weiterhin.
Vielen Dank. Merci.
Ganz wichtige Botschaft, wie ich finde. Ich hatte es ja eingangs auch schon gesagt. Und mit den Chirurginnen gibt es eben eine gute Möglichkeit, sich zu informieren und einzubringen in die Gestaltung unseres Faches oder der verschiedenen chirurgischen Fachdisziplinen. Da wurde ich tatsächlich beim Kongress auch von mehreren Studierenden angesprochen. Das geht an ganz vielen Stellen sogar, sich zu engagieren. Das geht bei den Fachgesellschaften, das geht bei den Verbänden. Wir sind da mit unserem Team ja auch aktiv und auch unser Podcast wird ja ganz maßgeblich vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie unterstützt. Und da könnt ihr euch sehr gerne immer einbringen. Herzliche Einladung hier und wir packen vielleicht auch mal den Link entsprechend in die Shownotes. Da kann man sich dann informieren, wo es da was entsprechend gibt. Deswegen hier übrigens auch mal spontanes Danke an den Berufsverband, dass ihr uns bei diesem Podcast unterstützt. Und jetzt gehen wir aber wieder zurück zur Mara.
Ja, ich glaube, jetzt kommen wir zu Themen oder zu Sessions, die beim Deutschen Chirurgenkongress wirklich teilweise brechend voll waren. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen auch der Sensationscharakter dieser Themen. Das eine Interview ist mit Frau Dr. Brunner von der Uniklinik Köln zum Thema mein Nightmare oder mein schlimmstes Nightmare im Dienst. Eine Session auch von den jungen Chirurgen, wo es ein bisschen darum geht, was erlebt man so oder was kann man so im schlimmsten Fall erleben tatsächlich, was ist mein Albtraum und aber vor allem auch, wie gehe ich damit um? Und das ist aus Sicht einer jungen, ich glaube Fachärztin inzwischen sogar.
Fachärztin, ja, das sagt sie zumindest.
Ja.
Und ich kenne sie auch schon lange und als Kollegin, deswegen.
Ja, nee, genau, aus Fachärztin.
Trau ihr das zu,
Fachärztin. Ja. Und dann würde man ja denken, im Alter gibt es das nicht mehr, diese Nightmares, diese Albträume aufgrund der zunehmenden Erfahrung. Aber wir haben tatsächlich auch einen Ordinarius, nämlich Herrn Professor Dr. Kersting aus Greifswald. Den hat Anna Dupré interviewt zum Thema meine schlimmste Komplikation. Und da darf man auf jeden Fall gespannt sein, auch wie er damit umgeht. Ich denke, daraus kann man immer lernen, auch gerade als junger Chirurg oder junge Chirurgin. Und es ist auf jeden Fall super spannend. Viel Spaß beim Hören.
So, hallo zusammen, liebe Search and Talker. Ich bin's Anna Dupré vom Deutschen Chirurgenkongress. Und ich habe hier mein erstes Opfer gefunden und eingefangen. Und das ist Stefanie Brunner aus Köln. Hallo Stefanie.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Und ich habe die Stefanie hier, sie ist gerade frische Fachärztin, haben wir ja gerade besprochen. Und sie darf heute noch ihren Vortrag halten in der Nightmare im Dienst-Sitzung. Erzählen Sie doch mal, was Sie da vortragen oder was ist der Nightmare im Dienst?
Genau, das ist eine Sitzung der CHJC, also der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Junge Chirurgie. Und wir wollten einmal schauen, welche Nightmares gibt es im Dienst. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin junger Assistenzarzt, erster Nachtdienst auf Station, mit welchen Notfällen werde ich konfrontiert und wie kann ich mich da schon gut vorbereiten? Und deswegen haben wir uns diese Nightmare-Sitzung ausgedacht und konzipiert. Das heißt, jedes Organsystem hat sein eigenes Nightmare-Szenario und wir wollen die jungen Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten gut darauf vorbereiten.
Und was ist Ihr Nightmare-Szenario? Oder wollen Sie es nicht verraten, weil die Session noch läuft gleich?
Genau, also ich beschäftige mich sehr viel mit dem oberen Gastrointestinaltrakt, mit dem Esophagus und da werde ich den jungen Weiterbildungsassistenten und Assistentinnen was über das Komplikationsmanagement nach Ösophagektomie erklären. Das ist in Köln natürlich, operieren wir sehr viele Ösophagie und deswegen freue ich, einen Blick auch aus der Klinik geben zu dürfen.
Das ist ja eine echt coole Sitzung, finde ich, und die bringt, glaube ich, auch vielen Leuten was, weil man natürlich, wenn man frischer Facharzt ist, hat man ja auf einmal ganz andere Verpflichtungen. Oder wie haben Sie das empfunden jetzt als Fachärztin?
Ja, ich fand es ehrlicherweise ein cooler Schritt, weil man einfach auch mehr Verantwortung übernehmen darf, sowohl im Operationssaal als auch auf Station. Einfach aufgrund der Facharztreife darf man auch mehr operieren, mehr eigenverantwortlich entscheiden. Und ich habe auch angefangen, jetzt Hintergrunddienste zu machen und einfach dieses Setting, alleine nachts im OP zu stehen und für den Patienten eigenverantwortlich zu sein, fand ich sehr herausfordernd, aber auch spannend.
Und jetzt nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, warum sollte man zum Chirurgenkongress kommen?
Ja, wir haben hier ganz viele interdisziplinäre Sitzungen, sehr viele Fachbereiche, die junge Chirurgie ist sehr vertreten, also auch gerade für die Nachwuchsgeneration haben wir hier sehr viele Sessions und man kann sehr gute Kontakte knüpfen und auch alte Bekannte wieder treffen und das habe ich sehr genossen.
Und jetzt nochmal kleine Werbung machen für die Chirurgen, jungen Chirurgen.
Ja, danke, dass ich das machen darf. Genau, wir sind die CHJC, die junge Chirurgie, also sozusagen die jungen Chirurgen für die allgemeine Viszeralchirurgie. Und wir setzen uns dafür ein, dass die Weiterbildung besser wird, dass die Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Beruf und Familie mehr adressiert wird. Und wir sind einfach auch eine schöne Gemeinschaft und treffen uns sehr gerne auch im Rahmen solcher Kongresse.
Ja, super. Also ihr habt es alle gehört, herkommen und mitmachen, das ist ja eigentlich die Devise. Die Stefanie sitzt hier noch ganz entspannt, hat aber noch ihren Vortrag vor sich. Das ist auch immer eine fiese Situation, vor allen Dingen so am Anfang, das wird ja nicht der erste Vortrag sein, aber das ist schon immer was Aufregendes. Deswegen drücke ich die Daumen und alle Zuhörer bestimmt ebenso. Vielen und danke fürs Mitmachen, für diesen kleinen Kurzausflug in die Podcast-Welt.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Tschüss. Tschüss.
Nach der Perspektive von Frau Dr. Brunner sind wir jetzt gespannt auf die schlimmste Komplikation von Herrn Professor Dr. Kersting und wie er damit umgegangen ist.
So, hallo zusammen, ich bin's wieder, habe meinen nächsten Surgeon Talk Gast ergattert und hier getroffen. Das ist Professor Kersting, Ordinarius in Greifswald. Danke,
hallo.
Dass Sie mitmachen.
Gerne.
Und mit dem möchte ich darüber sprechen. Gestern waren Sie Vorsitz in der Session Komplikationen oder meine schlimmsten Komplikationen. Was war das Beste an dieser Session?
Ich glaube, das Beste ist, dass mal ein paar von den wirklich bekannten und großen Chirurgen sich dort hingestellt haben und gesagt haben, ja, bei mir gibt es große Katastrophen und irgendwie bin ich da rausgekommen wieder und habe das dann irgendwie gelöst gekriegt. Und das hat, glaube ich, auch die Anziehungskraft von dieser Session gemacht. Ja, war ja total voll. Die haben dort natürlich so ein bisschen die Hose runtergelassen. Verschiedenen Fällen, die nicht so gelaufen sind, wie sie sich das am Anfang vorgestellt haben. Und haben dann auch gleichzeitig eine Lösung dargestellt. Und ich glaube, das war das Interessante dafür.
Letztlich ist es wahrscheinlich ja auch jetzt für die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein Zeichen, dass man auch Fehler mal zeigen kann und zugeben kann, oder? Dass es zumindest keine Schande ist.
Genau, die Kultur müssen wir auch, glaube ich, in der Chirurgie haben. Ja. Dass wir in unseren M&M-Konferenzen ganz offen über Sachen reden, die nicht gut gelaufen sind. Jetzt waren die Fälle, die vier dort präsentiert haben, nicht unbedingt Sachen, wo irgendwas nicht gut gelaufen ist, sondern wir wissen ja alle, Chirurgie kann so sein, dass es halt einfach anders ist, als man es sich am Anfang erhofft hat. Und wenn man dann kreative Möglichkeiten findet, damit umzugehen, zum Beispiel wie Herr Schlitt, der hat ja die Appendix genommen, um einen nekrotischen Gallengang wieder zu ersetzen bei einem Kind nach Lebertransplantation und solche Dinge. Also solche genialen Griffe, die halt so erfahrene Chirurgen wie die vier, die da präsentiert haben, machen, das ist interessant für alle.
Was war Ihr persönliches Highlight? Weil die Zuhörer sind ja nicht hier gewesen von der Session. Der Blinddarm, den habe ich witzigerweise nämlich von jemand anderen auch schon zitiert bekommen, die Blinddarm-Aktion.
Ja, doch, das ist so irgendwas, was mir total gut gefällt, weil es ist so out of the box gedacht. Man hat ein Problem und weiß eigentlich nicht, wie man es lösen kann und dann sowas Geniales, Kleines ja eigentlich, ja, was ja dann die Lösung gebracht hat und was dem Kind in seiner Ischämie, die den ganzen Darm betraf, ja wirklich dann geholfen hat. Ja. Also ich glaube, das war mein Highlight.
Ja, mir wurde von einer anderen Kollegin gesagt, das war die beste Session bisher. Das kann ich nochmal sagen. Vielleicht auch so als kleines Intro für Werbung für den Chirurgenkongress. Warum soll man hier hinkommen als Auszubildender, Weiterbildender, Student?
um mal über den eigenen Tellerrand zu gucken, um einfach mal zu sehen, wie machen es die anderen. Das, was ich in meiner Klinik sehe, ist gute Chirurgie, aber die anderen machen es vielleicht ein bisschen anders. Ja? Und auch damit kommt man zum Ziel, um sich zu vernetzen, um Leute kennenzulernen, um von anderen zu hören, wie Ausbildung funktioniert, um mit anderen ins Gespräch zu kommen und ja, einfach nicht im eigenen Saft die ganze Zeit zu schmoren. Deswegen unbedingt Chirurgenkongress.
Super, ja, vielen Dank, dass Sie so kurzfristig mitgemacht haben. Und dann bis zum nächsten Mal bei Surgeon Talk.
Ja, aus meiner Sicht zwei ganz interessante Vorträge zum Nightmare beziehungsweise zur schlimmsten Komplikation. Auf jeden Fall sehr spannende Vorträge. Auch spannend dieses Jahr auf dem Chirurgenkongress war der Blick in die Zukunft. Einmal im Hinblick auf klinische Studien. Hier dafür habe ich Frau Privatdozentin Rosa Klotz aus Heidelberg interviewt, die auch dort Leiterin des HIRNET ist, also des chirurgischen Studiennetzwerks, zu der Session chirurgische klinische Studien in der Chirurgie. Was tut sich da eigentlich so Neues? Und wir wollen die Podcast-Folge dieses Jahr abschließen mit dem Ehrenmitglied, Herrn Professor Dr. Hilgersberg aus Utrecht, der interviewt wurde von Wolfgang Schrede. Hier geht es nicht nur um die Ehrenmitgliedschaft, was natürlich sehr schön ist, sondern eben auch ganz wichtig um ein Thema, das bei dem Chirurgenkongress dieses Jahr viele beschäftigt hat, nämlich die Robotik in der Chirurgie. Und auch er gibt einen Ausblick in die Zukunft. Wie wird sich die Robotik und auch die künstliche Intelligenz hier möglicherweise weiterentwickeln? Aus meiner Sicht ein ganz spannendes Thema. Und ich freue mich auf diese beiden Interviews. Und wir beginnen mit Frau Dr. Rosa Klotz.
Hallo, hier ist Mara und wir sind jetzt hier beim BCK heute mit Frau Dr. Klotz aus der Uniklinik Heidelberg, die in der Session war zur chirurgischen Forschung klinische Studien. Und mich interessiert natürlich nach dieser Session, was sind denn so spannende klinische Studien, die da vorgestellt wurden oder was hat Sie besonders, was ist Ihnen besonders im Kopf geblieben?
Hallo Mara, schön, dass wir über klinische Studien sprechen. Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema und ich glaube, dass wir da in der Chirurgie in Deutschland auf jeden Fall uns auch noch ein bisschen weiterentwickeln können. Ich war unter anderem eben in dieser Sitzung klinische Studien morgens. Da gab es mehrere prospektive Studien. Da haben wir auch schon so ein bisschen diskutiert über Patientenbeteiligung in klinischen Studien. Das ist grundsätzlich ein Thema, was mir irgendwie sehr am Herzen liegt und was man auch gesehen hat, dass jetzt häufig so Patient-Reported Outcome Measures als primäre Endpunkte auch in Studien verwendet werden und nicht mehr nur sowas wie Überleben oder andere quasi sonst bekannte harte Endpunkte. Und das fand ich ganz positiv. Und dann hatten wir nachmittags nochmal so eine Session vom SchIRNet und dem SDGC zusammen. Das SchIRNet ist ja dieses Studiennetzwerk mit mehreren Regionalzentren und das SDGC ist das Studienzentrum der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Und da haben wir uns auch explizit nochmal mit Patientenbeteiligung in klinischen Studien beschäftigt. Und da war zum Beispiel auch eine Patientenvertreterin dabei, die einen Vortrag gehalten hat.
Ah, cool.
Die ist seit 20 Jahren lebertransplantiert und hat da so ein bisschen ihre Perspektive reingebracht. Das war auf jeden Fall spannend.
Ja. Ist es so, was kann man jetzt so, was hat sich so in den Sitzungen abgezeichnet? Was denkt man, kann man so in den nächsten Jahren erwarten, dass es vielleicht Patient-Reported Outcomes tatsächlich ein Endpunkt wird bei verschiedenen Studien? Oder gab es klinische Studien, die jetzt so vorgestellt wurden, wo man sagt, okay, das kann echt spannend sein, auch für die nächsten Jahre. Da sollte man so ein bisschen Auge drauf haben, wenn man jetzt nicht beim BCK war, sondern das von zu Hause aus hört.
Puh, ich glaube, da gibt es ja super viele Bereiche. Also ich glaube, in der onkologischen Chirurgie ist es natürlich noch total viel und gibt immer neue Innovationen, auch so Sachen in der multimodalen Therapie. Wie lange macht man Neoadjuvans? In welchen Fällen macht man Neoadjuvans? Das sind natürlich aber auch die komplexen Studien, die man interdisziplinär mit den OnkologInnen zusammen machen muss.
Und
dann denke ich, dass es viele technische Innovationen gibt. Die ganze robotische Chirurgie oder so ist ja jetzt vieles noch nicht evidenzbasiert oder auch die Arten, wie wir dann in der robotischen Chirurgie Anastomosen machen, einfach so wirklich chirurgisch-technische Studien, wo es noch viel gibt. Und dann braucht man sicherlich auch wieder neue Studiendesigns, weil die Therapie an sich wird ja individualisierter und ich glaube, so braucht man dann auch Möglichkeiten, wie man das irgendwie evidenzbasiert prüfen kann. Ja. Also ich glaube, da ist viel Entwicklung.
Ja, viel zu tun, viel Entwicklung. Aber ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort und das macht dann natürlich auch Lust auf nächstes Jahr, ehrlicherweise, weil man da sicherlich wieder viel vorgestellt wird, was dieses Jahr erst so in Planung ist. Vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick und ja.
Danke dir.
nach dem Interview mit Frau Privatdozentin Dr. Rose Klotz der Uni Heidelberg, die wirklich sehr spannende Ausblicke auf klinische Studien, aber auch auf die Parameter gegeben hat, die in Zukunft für die Bewertung von klinischen Studien relevant sind, möchten wir jetzt die DCK-Kompaktfolge dieses Jahr abschließen mit dem Interview mit Herrn Prof. Dr. Hilgersberg, dem Ehrenmitglied. Hier, da Herr Prof. Dr. Hilgersberg aus Utrecht kommt, ist dieses Jahr dieses Interview auf Englisch. Also nicht erschrecken, wenn jetzt das einmal wechselt in der Sprache. Es bleibt aber trotzdem spannend aus meiner Sicht und auch weiterhin gut verständlich.
So, hi Richard, it's a pleasure to meet you here.
Pleasure thank to you. See you. Thank yeah, you, Wolf.
Great to see you here.
It's always a pleasure to meet you.
I've heard that you become an honorary member of our society. That's the reason why you're here.
Yes.
Congratulations to that.
Thank you very much. I'm extremely honored by that.
Do you enjoy the conference?
It's a privilege.
So far?
I enjoy it very much. I see a lot of German friends.
Yeah,
I realize I know quite some German surgeons.
Yes.
And, we have good collaboration with especially the group in Cologne.
Yeah.
But also with other centers that I trained along the way for robotic surgery. So that's always a pleasure to be here.
I would like to introduce you shortly to our audience. You are the head of an upper GI unit in Utrecht.
Right.
And even more important, you're possibly one of the most important pioneers of robotic surgery in Europe. And that's why we have the short interview.
Right.
And my first question, that's what I would like to know, is how at the moment in Germany, about 10% of the hospital use the robotic systems that are available. How can we increase this rate? How can we spread robotic surgery into the surgical community? What would be your main strategy for that?
I think robotic surgery is now, with the systems available, which are quite expensive, especially suitable for complex surgery. So I don't expect that, for example, the cholecystectomy will quite rapidly be done robotically in a lot of centers. Especially for high-end surgery, complex, low volume. So I think the more the centralization will be taking place, and I know that also in Germany that is one of the steps that are being made with a minimum volume of, for example, subjectomies, you will have a higher number of difficult cases, and there the robot comes in to help you doing minimally invasive surgery also in these high complex cases.
Yeah.
I think that will be something that that might take place and will increase the number of robotic surgeries.
Yeah, okay. Do you think that surgical training at a very early stage is important to increase the number of robotic procedures to be done in the future?
I think so too. For example, we have now in the Netherlands the robotic surgical training as part of the curriculum for residents. They have a training lab for 2 days to start early in their residency. And by that, I think they already early get proficient in this technique, and then they will probably adapt easier to those robotic procedures.
Yeah. Thanks, Richard. One final statement, your personal opinion on the main technological developments that we have to expect in the future. What do you think will be these developments?
I think there are quite some exciting developments coming. Everybody's talking about AI.
Yeah.
And I think that will be something that's really taking robotic surgery to the next level. The first step will be to help the surgeon identify anatomical structures, maybe also lymph nodes, maybe the tumor to be dissected in the right way. And maybe at some point, some parts of the operation can be done even robotically without a surgeon. So, but I don't know at what stage we will get there. But the first step will be analyze videos, do deep learning of those videos.
Like annotation.
Annotations.
Yeah.
And I think this already takes place now.
Yeah.
And that will be something that we will see in the near future.
Oh, great. Okay, Richard, thank you very much for the short interview. It was a pleasure to have talked to you.
It was a great pleasure.
I hope you will enjoy the next 2 days of our conference and Congress. And we see you.
Thank you so much.
Later this year.
My privilege.
Yeah. Thank you a lot.
Spannende, lange bisschen auch Folge. Aber ich glaube, ein guter Einblick in das, was auf dem Kongress dieses Jahr wirklich sehr relevant war und eben auch von der Wichtung der Themen von den Kongressorganisatoren, aber auch in den Besuchszahlen, hat die Maria auch schon gesagt, das war, was extrem gut angenommen wurde. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bei Fragen oder Wünschen zu zukünftigen Themen und Interviewpartnern schreibt gerne eine kurze Mail an uns, denn das war's für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeontalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Wir sind ja zu zweit, den Standardtext lese ich manchmal vor. Deswegen bedanken wir uns jetzt nochmal fürs Zuhören und freuen uns mit euch auf die nächste Folge von Surgeon Talk, zusammen mit euch, Mara und Benedikt.
DCK Kompakt wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH und Medtronic GmbH.